Guten Morgen, ihr Lieben. Ich möchte zu Beginn nochmal beten. Guter Gott und Vater, ich danke dir, dass du da bist und dass wir ja mit dir unterwegs sein dürfen. Dass der Weg jetzt anfängt, auf dem Weg zu dir oder weitergeht. Und ich bitte dich einfach, dass wir erkennen können, was du uns heute sagen möchtest. Amen. Genau, unsere heutige Predigt heißt, oder habe ich so überschrieben, Erkennungszeichen von Gottes Bodenpersonal. Und ich möchte erstmal mit einer Situation aus meinem Alltag anfangen. Vor 2 Wochen saß ich so bei mir auf dem Bett und ich habe in der Bibel gelesen, um mich auf diese Predigt vorzubereiten. Und Gustav hat geschlafen. Und ich habe mir überlegt, ja, oder ich hatte das so auf dem Herzen, ich will was über die Liebe zwischen uns Menschen sagen, wie Beziehungen gelingen können, weil mich das irgendwie gerade beschäftigt hat. Ich habe gelesen, das Doppelgebot der Liebe, und habe darüber nachgedacht. Und dann kommt eines der Kinder, die mit uns im Haus wohnen, nach Hause und schreit laut rum aus dem Kindergarten. Kommt nach Hause und schreit laut rum. Und Gustav schläft nicht mehr, sondern Gustav wird wach und ist auch nicht mehr gut drauf. Mein Puls geht hoch. Ich werde nervös. Innerlich passiert plötzlich irgendwas und ich denke mir, ich kann mich gar nicht mehr darauf einlassen, was ich jetzt eigentlich gerade vorbereiten möchte. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Kinder hat, oder ich weiß, dass viele von euch Kinder haben. Wenn du keine hast, kennst du aber vielleicht trotzdem das Gefühl, dass irgendjemand dir einen Strich durch die Rechnung macht. Du hast eigentlich geplant, ja, ich habe jetzt 1 Stunde Zeit vielleicht, das noch vorzubereiten, mir Gedanken zu machen, meine Gedanken aufzuschreiben, und plötzlich passiert was und es wird ein großer Strich durch deine Rechnung gemacht. Es läuft nicht so, wie du es geplant hast. Du hast ein Bedürfnis und es wird nicht erfüllt. Ich möchte doch einfach nur die Ruhe und die Zeit nutzen, um an der Predigt weiterzuarbeiten. Und dann wird mein Kind wach und ich kann nicht mehr arbeiten. Und ich denke, ihr kennt es alle, dass irgendwas eben nicht so läuft. Und ich kann euch ehrlich sagen, meine ersten Gedanken hatten gar nichts mehr mit diesem Predigtthema zu tun. An der Liebe wird man euch erkennen. Ich war wütend, aber warum eigentlich? Ein weiser Papa, der viel Lebenserfahrung mit Kindern hat, hat mir mal gesagt, wenn du Kinder bekommst, dann lernst du es, deine Bedürfnisse zurückzustellen, wenn du es vorher nicht schon konntest. Ich glaube, das ist ein Weg, auf dem Gott mit mir auch ist. Und wenn wir heute uns so mit der Bibel beschäftigen oder mit dem Text beschäftigen, den ich so rausgesucht habe, dann ist es auch ein Weg. Und ich fand das Lied, das vorletzte Lied, was wir gesungen haben, hat ganz gut gepasst. Das wusste ich nicht, dass wir das singen werden. Aber wir schauen uns heute den Weg von Petrus an, wie er unterwegs ist und auf diesem Weg zum Fest ist und so einiges nicht ganz so nach Erkennungszeichen für Gottes Bodenpersonal aussieht. Und ich möchte als erstes mal die Stelle aus Johannes 13 vorlesen. Johannes 13, Vers 31 bis 38. Ach so, noch davor dazu, genau. Ich habe 4 Stationen, so wie der Jan das eigentlich auch gerade hatte. Wir haben 4 Stationen auf diesem Weg von Petrus. Und ich habe immer Bilder dazu rausgesucht, damit euch das vielleicht ein bisschen so auch mitbegleitet auf dem Weg durch die Woche. Das erste Bild zeigt hier, also ist nur ein symbolisches Bild, wo Jesus mit seinen Jüngern da sitzt und isst. Sobald Judas den Raum verlassen hatte, sagte Jesus, nun ist für den Menschensohn die Zeit gekommen, dass er verherrlicht wird. Gott wird durch alles, was geschieht, verherrlicht. Und das wird sehr bald geschehen. Liebe Kinder, es ist nur noch kurze Zeit, bis ich fortgehen und euch verlassen muss. Ihr werdet nach mir suchen. Doch wie ich schon den Juden gesagt habe, wohin ich gehe, da könnt ihr nicht hinkommen. So gebe ich nun ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Simon Petrus sagte, Herr, wohin gehst du? Und Jesus erwiderte, wo ich hingehe, dahin kannst du jetzt nicht mitkommen, aber später wirst du mir dorthin folgen. Warum kann ich jetzt nicht mitkommen, Herr? Fragte er. Ich bin bereit, für dich zu sterben. Jesus antwortete, für mich sterben? Nein, ehe morgen früh der Hahn kräht, wirst du dreimal leugnen, mich auch nur zu kennen. Pah, Pustekuchen, ich werde dich verleugnen, ich werde für dich kämpfen. Du denkst also wirklich, ich stehe nicht zu dir. Ich bin dabei bei deinem großen Auftritt, bei dem du allen zeigen wirst, dass du der King bist. So denkt Petrus hier vielleicht. Er hat ganz schön viel Selbstvertrauen geschluckt. Mit Jesus übers Wasser laufen, der heilt Kranke, Tote werden lebendig. Uns kann doch nichts passieren. Jesus und seine göttlichen Superkräfte, das läuft schon alles. Ich krieg das schon hin. Petrus kann sich wahrscheinlich nach den Worten, da wo ich hingehe, könnt ihr mir nicht folgen, nicht mehr auf diese wichtigen Worte konzentrieren, die danach folgen. Darum gebe ich euch ein neues Gebot. Weil ihr mir nicht folgen könnt, jetzt gerade gebe ich euch ein neues Gebot. Jesus überlegt sich was für diese Durststrecke, die kommen wird. Er weiß schon, was dem Petrus erwartet. Hey, und wenn ich nicht leibhaftig da bin, dann gebe ich euch diese Hilfestellung, damit ihr euch daran festhalten könnt. Ich denke von diesem ersten Schauplatz am Essenstisch, da können wir mitnehmen, dass Jesus dieses Gebot uns auch als Zusage geben wird für schwierige Zeiten. Vielleicht siehst du es aber auch eher herausfordernd. Erinnert euch daran, wie ich euch geliebt habe. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, an den Anfang deines Glaubens. Vielleicht ist es gerade erst gewesen, dass du zu Jesus Ja gesagt hast und mit ihm unterwegs bist. Oder es ist schon ganz lang her. Vielleicht hattest du damals auch so eine Verliebtheitsphase. Ich muss sagen, diese Zusage erinnert mich daran. So wie du dir als kleines Kind zu Beginn unserer Beziehung meiner Liebe sicher warst, so darfst du diese Liebe weitergeben. Das ist für mich so ein flauschiges Gefühl. Aber ich verstehe auch, wenn dieses Gebot für dich erstmal gar kein flauschiges Gefühl auslöst. Und wenn wir weitergehen auf dem Weg, den Petrus so mit Jesus durchmacht, kommen wir im Garten Gethsemane an. Und ich glaube, ihr wisst alle, was dort passiert. Jesus wird festgenommen. Ich lese jetzt den Text aus Zeitgründen nicht ganz vor, sondern nur das Ende. Jesus wird festgenommen und er wehrt sich gar nicht groß dagegen. Aber ich lese ab Vers 10 vor. Ab Vers 10. Nun hatte Simon Petrus ein Schwert und zog es und schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Und der Knecht hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus, steck das Schwert in die Scheide, soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat. Hier sehen wir das, diese Euphorie und diesen Enthusiasmus von Petrus. Er will wirklich für Jesus kämpfen. Und trotzdem ist Jesu Reich irgendwie so ganz anders. An deiner Liebe wird man dich erkennen, ist es nicht unbedingt, was Petrus hier abzieht mit seinem Schwert. Und dann an dieser Stelle im Garten Gethsemane, wenn ich mich selbst dahin stelle, frage ich mich, wie oft ziehe ich mein Schwert? Wie oft sind meine Worte so, dass ich jemandem wirklich das Ohr abschneide? Weil es eben nicht gerade so läuft, wie ich mir das gerade vorstelle. Weil meine Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Weil alles ein bisschen anders läuft und mir ein Strich durch die Rechnung gemacht wird. Erkennt man mich an der Liebe? Mein Schwert ist gezückt. Ich will das Schwert nehmen und sagen, stopp, so geht das nicht. Oder ich rede schlecht von anderen. Meine Worte sind wie Schwerte. Oder ich verurteile Lebensformen, die meiner so gar nicht entsprechen. Erinnere dich daran, nicht an deinem korrekten Urteil, nicht an deiner korrekten Bibelauslegung, Nein, an deiner Liebe wird man dich erkennen. Und wenn wir Matthäus-Evangelium uns diese Stelle anschauen, dann sagt Jesus hier sogar, wer zum Schwert greift, wird durch Schwert umkommen. Und daran muss ich oft denken, wenn ich mich mit Menschen, mit Bibelversen in Diskussionen auseinandersetze. In der Waffenrüstung Gottes wird das Wort Gottes als Schwert beschrieben. Und es ist, denke ich, echt wichtig, dieses Wort als Schwert zu haben. Und trotzdem will ich es nicht gegen meinen Bruder oder meine Schwester verwenden. Ich glaube, es ist gut, dieses Schwert zu ziehen, wenn ich Unsicherheit und Zweifel habe und wenn in mir was nagt, wo ich einfach Gottes Zuspruch und seinen Halt brauche. Dafür gibt uns Gott auch das Schwert. Und Petrus zieht es hier im falschen Moment. Jesus sagt, es gibt hier nicht den großen Knall, so wie du dir das vorgestellt hast. Aber Petrus dachte sich vielleicht, hey, es wird einfach voll die Show und wir zeigen jetzt den Juden und den Römern einfach mal, der Sohn Gottes ist Jesus, er ist groß und wunderbar. Aber der Weg, den Jesus mit Petrus geht, sieht ganz anders aus. Er kommt nicht mit Gewalt, er kommt in Frieden. Er verherrlicht sich komplett anders. An dieser Begegnung kann ich sehen, dass eben manchmal, wenn etwas anderes läuft, das trotzdem Sinn macht. Jesu Reich ist kein Kriegsreich, sondern ein Friedensreich. Es breitet sich aus durch die Liebe. Wir kommen zur dritten Station von Petrus auf dem Weg zum Fest. Petrus verleugnet Jesus zum ersten Mal in Johannes 18. Simon, Petrus und ein anderer Jünger folgten ihnen. Dieser andere Jünger war mit dem hohen Priester bekannt und durfte deshalb mit Jesus den Innenhof des hohen priesterlichen Palastes betreten. Petrus stand draußen vor dem Tor. Da sprach der andere Jünger mit der Türhüterin und sie ließ auch Petrus herein. Die Frau fragte Petrus, bist du nicht auch einer von den Jüngern, die zu Jesus gehören? Er sagte, nein, das bin ich nicht. Die Wachen und die Bediensteten standen um ein Kohlenfeuer, das sie angezündet hatten, weil es kalt war. Und Petrus stand bei ihnen und wärmte sich. Jetzt überspringe ich ein paar Verse, wo Jesus verhört wird. Und dann verleugnet Petrus Jesus zum zweiten und dritten Mal. In der Zwischenzeit stand Simon Petrus immer noch am Feuer und wärmte sich. Als sie ihn erneut fragten, bist du nicht auch einer von seinen Jüngern? Er leugnete, nein, das bin ich nicht. Doch ein Diener des hohen Priesters, ein Verwandter des Mannes, dem Petrus ein Ohr abgeschlagen hatte, fragte ihn, habe ich dich nicht dort im Olivenhain bei Jesus gesehen? Wieder leugnete Petrus, und in diesem Augenblick krähte ein Hahn. Boom, da ist er, der Hahnenschrei. An der Liebe wird man euch erkennen, Pustekuchen, versagt. Wenn es nur um die Liebe untereinander wäre, aber schon in Bezug auf Jesus versagt Petrus hier. Ich habe genau diese Geschichte von dem Hahnenschrei, die ich euch gerade vorgelesen habe, im Kindergottesdienst vor ein paar Monaten mit den Kindern gelesen. Wir haben einen Hahn als Handabdruck geformt und ich habe einen Vers rausgesucht, den die Kinder dort daneben schreiben konnten. Aus 2. Timotheus 2, Vers 13. Jesus ist treu, auch wenn wir untreu werden, bleibt er treu. Denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Jesus ist treu, auch wenn wir untreu werden, bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Und ein Mädchen aus dem Kindergottesdienst hat nicht den ganzen Satz aufgeschrieben. Er war wahrscheinlich zu lang. Sie schreibt nur auf, Jesus ist treu, neben diesen Hahn. Und dieses Bild ist mir vor Augen, wenn ich jetzt diese Geschichte lese. Der Hahn, der mich daran erinnert, ich habe versagt. Und diese Aussage, Jesus ist treu, das reicht aus. Mehr muss man dazu gar nicht sagen. Auch wenn ich mich am liebsten in der Erde verkriechen möchte, mich schämen möchte, niemand mehr sehen möchte, weil ich mich falsch verhalten habe. Zu Jesus darf ich laufen. Und bevor wir jetzt zum vierten Schauplatz kommen, wisst ihr alle ja, was passiert ist. Wir kommen zum vierten Schauplatz und es ist ein Frühstück am See. Und dazwischen ist Jesus gestorben und auferstanden. Und dadurch ändert sich unendlich viel für dich und für mich und auch für Petrus. Und ich glaube, ihm wird hier auch ganz, ganz viel klar in diesem Gespräch. Johannes 21, Vers 15. Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Petrus erwiderte: Ja, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte: Dann weide meine Lämmer. Jesus wiederholte die Frage: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte: Dann hüte meine Schafe. Noch einmal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus diese Frage zum dritten Mal stellte und sagte: Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte: Dann weide meine Schafe. Und wenn man den Text sich ganz genau anschaut, dann reden die zwei eigentlich am Anfang aneinander vorbei. Wenn man im griechischen Urtext das liest, dann, oder in der griechischen Übersetzung das liest, dann fragt Jesus beim ersten Mal: Liebst du mich mit vollkommener göttlicher Liebe? Und Jesus antwortet darauf: Ja, ich liebe dich mit menschlich freundschaftlicher Liebe. Das heißt, diese vollkommene göttliche Liebe heißt Agape und diese menschliche Liebe Philio. Und Jesus fragt noch einmal und fragt wieder nach dieser Agape-Liebe. Und Petrus antwortet wieder mit dieser Philio-Liebe. Also man merkt eigentlich hier, er kann dem nicht entsprechen, was Jesus fragt. Und beim dritten Mal fragt Jesus nach dieser Philio-Liebe. Also er geht auf die Ebene von Petrus und sagt: Hey, liebst du mich mit freundschaftlicher Liebe? Hast du mich lieb wie einen Freund? Und da sagt Jesus: Ja. Da versteht Petrus, glaube ich, um was es geht und sagt: Hey, du weißt alles. Du weißt auch alles, was passiert ist. Und du weißt auch, dass ich dich freundschaftlich mag. Und jedes Mal nach der Frage aber hat Jesus einen Auftrag an Petrus. Er hat immer mit unterschiedlich viel Verantwortung zu tun, aber er hat immer mit Verantwortung zu tun, die er Petrus überträgt. Und das ist für mich auch ein Zeichen so: Ich versage und ich scheitere, aber Jesus ist da, um mir zu vergeben. Er ist gekommen in die Welt, um für mich ans Kreuz zu gehen und zu sagen: Trotzdem, obwohl du Fehler machen wirst, obwohl du scheiterst immer wieder, will ich mit dir Geschichte schreiben. Ich habe Verantwortung für dich. Ich will dir was übertragen. Und mit Petrus ist an diesen vier Schauplätzen, die wir uns so angeguckt haben, einiges passiert. Am Anfang wünscht er sich nur, dass sein Superheld Jesus groß rauskommt. An seiner Seite endlich den Juden und Römern zeigen, mit mächtigem Kartusch, dass Gott Sieger ist. Aber es wird ihm Strich durch die Rechnung gemacht. Jesu Reich fängt ganz anders an, als Petrus sich das vorstellt. Und ja, vielleicht seine Aggression, könnte man sagen, wo er das Schwert rauszieht, dem begegnet Jesus so ganz anders. Man erkennt die Leute, die zu ihm gehören, an der Liebe untereinander. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Ihr kennt die Verse alle. Wenn wir das echt so umsetzen könnten, dann würden wahrscheinlich viele Leute erkennen: Hey, mit denen stimmt doch irgendwas nicht. Aber meine Liebe hört ja schon auf, wenn mein Bedürfnis nach Ruhe zum Nachdenken nicht befriedigt wird. Ich habe mich zu Beginn der Predigt ja gefragt, wie funktioniert das mit der Geschwisterliebe? und habe dieses Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst, nochmal gelesen. Und damit, in diesem Gebot steckt, finde ich, auch ein entscheidender Hinweis. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und ich merke, dass ich manchmal ein Problem schon damit habe, mich so anzunehmen, wie ich bin, mit meiner Fehlerhaftigkeit und mich so zu akzeptieren. Vielleicht ist Jesus mit mir auch da gerade auf dem Weg und nicht sofort bei meinen Geschwistern. Er will das Heil machen, was in mir kaputt geht, durch mich oder auch durch andere Menschen. Deswegen stirbt er am Kreuz für meine Schuld und für alles, was mir auch an Schuld zugetragen wird. Und ich finde es noch ganz schön, wie italienischen Leute manchmal sagen, ich liebe dich oder ich mag dich. Und zwar ti voglio bene. Und ich weiß nicht, ob jemand Italienisch versteht. Man könnte es, glaube ich, so übersetzen, ich will dir Gutes. Und vielleicht bist du auch, so wie ich manchmal, an dem Punkt herauszufinden, was dir wirklich gut tut. Vielleicht bist du da und denkst, ich will mir selber mal Gutes wollen. Wenn du das, glaube ich, kannst, dann geht es auch einfacher, anderen Menschen das Gute zu wollen oder zu wünschen. Und mir ist es heute so nachgegangen, als der Jan einfach so viel gebetet hat hier vorne und gesagt hat, hey, wir können einfach auch Dank aussprechen und wir können genauso gute Wünsche über andere Menschen aussprechen, mit denen wir uns schwer tun. Und das ist, glaube ich, eine unglaubliche Macht, weil sich durch dieses gute Aussprechen in meinem Herzen schon mega viel verändern kann. Wenn ich merke, dass diese Schauplätze mich auch herausfordern, oder vor allem dieser Satz, an deiner Liebe wird man dich erkennen, dann will ich wieder darauf zurückkommen, dass Jesus sagt, so wie ich dich geliebt habe, und das in mir aufsaugen. Jesus führt mich aus diesem Kreisel, aus der Ich-Bezogenheit. Er sagt auf der einen Seite, hey, du sollst Leiter werden, Petrus, du sollst ein Fels sein, du bekommst Verantwortung, es geht nicht mehr nur um mich. Und gleichzeitig sagt er, ich bin der, der dich dafür ausrüstet. Und Petrus weiß ganz genau, dass den Schuh, den Jesus ihm anziehen möchte, du sollst der Fels sein, der ist zu groß für ihn. Aber er schlüpft in diesen Schuh hinein, in der Gewissheit, dass Gottes guter Geist den Rest ausfüllen wird. Und dieses Vertrauen wünsche ich mir auch, dass ich mich einfach in Gottes gute Hand legen darf und seinen Geist aufsaugen darf und er meine Unvollkommenheit ausfüllt. Ich glaube, es geht auch darum, dass wir begreifen, dass wir es aus eigener Kraft heraus das nicht schaffen werden, dass man uns an unserer Liebe erkennt. Aber wenn wir uns von Gott heraus befähigen lassen und uns unter seine Liebesdusche stellen, dann dürfen wir vollgetankt das austeilen. Dazu habe ich euch noch den Vers aus Römer 5 mitgebracht zum Abschluss. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden, denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Egal in welcher Petrus-Situation du dich gerade befindest, ob du dich maßlos selbst überschätzt und des Sieges sicher bist, ob du wütend bist und zum Schwert greifen möchtest, ob du verzweifelt bist, weil du von dir selbst enttäuscht bist oder noch dabei bist, dir selbst Gutes zu wünschen oder schon auch anderen das Gute wünschen kannst. Ich wünsche dir, dass du Gottes Liebe auffangen darfst wie eine Schale und dass du damit überläufst in alle Richtungen. Amen.